Hast du schon mal einen Vertrag unterschrieben, ohne überhaupt zu wissen, was es damit auf sich hat? So völlig naiv reingegangen? Ich meine, wir alle unterschreiben ständig Verträge, wo wir gar nicht wissen, was es zu bedeuten hat. Weil, hast du die AGB deiner Bank gelesen? Gibt es jemanden, der die AGB seiner Bank gelesen hat, bevor er ein Konto eröffnet hat? Ich glaube nicht. Also ein bisschen naiv sind wir schon immer alle. Aber ich meine jetzt sowas richtig Dämliches. Schon mal passiert? So richtig doofen Vertrag unterschrieben. Okay, einige ehrliche nicken. Alle anderen sind total vernünftig. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe mal ein Auto gekauft. Völlig verrückt. Ich habe mir das angeschaut. Und wir wollten dieses Auto haben. Und dann habe ich mit dem Verkäufer geredet im Autohaus. Und der hat mir das Auto schön geredet. Es war ein Auto mit Erdgasantrieb. Und warum fährt niemand in dieser Gemeinde wahrscheinlich ein Auto mit Erdgasantrieb? Weil es am Niederrhein quasi gar keine Tankstellen für Erdgas gibt. Ja? Also für LPG schon, für CNG-Gas quasi nicht. Also die nächste von hier aus ist in Geldern und es gibt in Duisburg eine. In Wesel gibt es mittlerweile auch eine, das ist schön zu hören. Ja? Jedenfalls habe ich dann den Autoverkäufer gefragt, na, wir haben bei uns in unserer Stadt gar keine Erdgastankstelle. Wenn ich jetzt dieses Erdgasauto kaufe, wie weit komme ich denn mit einer Tankfüllung? Und er sagte, oh, 1000 Kilometer kommen Sie locker hin. Und dann habe ich gedacht, gut, alle 1000 Kilometer komme ich mal in Duisburg vorbei, kein Problem. Und dann habe ich dieses Auto einfach gekauft. Und dann habe ich zu Hause nochmal selber nachgerechnet und festgestellt, mit einer Tankfüllung kommt dieses Auto keine 400 Kilometer weit. Aber ich hatte den Vertrag unterschrieben, aber ich bin so eine Generation, wir denken immer, wir haben ja Rückgaberecht. Ne? Und das gilt vielleicht im Internet, wenn du was kaufst. Und das gilt vielleicht bei Kulanz in irgendwelchen Geschäften, wenn du was kaufst. Das gilt nicht, wenn du ein Auto kaufst. Ich rief also diesen Verkäufer an und sagte, das stimmt ja gar nicht mit den 1000 Kilometer. Sind ja nur 400, habe ich ausgerechnet. Und er so, ach ja, da ist mir, habe ich mich wohl verrechnet, ja blöd. Wann wollen Sie Ihr Auto denn abholen? Ja, wie, mein Auto? Ich möchte das Auto gar nicht kaufen, ich möchte das zurückgeben. Na, das geht nicht, Sie haben den Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir etwas panisch angefangen zu beten, weil wir naiv genug gewesen waren, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und tatsächlich konnten wir am Ende dieser Geschichte dieses Auto zurückgeben, weil im Vertrag eine Angabe war, die falsch war. Deswegen wurde dieser Vertrag nichtig und dann konnten wir das zurückgeben. Ja, mal ganz tief durchatmen. Und danach haben wir uns Autos immer sehr genau angeguckt und waren sehr kritisch beim Kauf. Aber wir sind noch mal gerade so rausgekommen aus der Nummer. Aber eigentlich ist es nicht so. Wenn du so doof bist, ungesehen etwas zu unterschreiben, dann hängst du in der Sache drin. Ist so. So ging es zum Beispiel Jesaja, um den es heute geht. Jesaja. Jesaja ist auch so ein Typ, der sagt, ich muss nicht lesen, komm, gib her, ich unterschreibe, ich mach. Und was dann passiert, werdet ihr heute kennenlernen. Jesaja ist der dritte in der Reihe. Wir haben in den letzten Wochen über Jona gesprochen und über Mose gesprochen. Unter diesem Blickwinkel, was tun wir eigentlich, wenn Gott uns ruft zu irgendetwas, herausfordert zu irgendetwas. Und Jona rennt weg, Mose diskutiert, Jesaja unterschreibt ungesehen. Und das wird ihm zu Verhängnis. Jesaja ist eine sehr interessante Persönlichkeit, finde ich. Ist ganz anders als Jona und Mose, denn Jesaja ist Oberschicht, gehört zur Oberschicht in Jerusalem. Er hat direkten Zugang zum Königshaus, also ganz oben in der Gesellschaft. Er ist höchstwahrscheinlich in einer wohlhabenden Familie sehr behütet aufgewachsen. Und er ist top ausgebildet, also richtig Elite. Ja, ein junger Mann, top ausgebildet, aus gutem Haus, ganz oben in der Gesellschaft, alle Privilegien. Und der ist der Erste in dieser Reihe, wenn man sich Jona, Mose und Jesaja anguckt, wo ich verstehen kann, dass Gott den beruft. Ja, da würde ich sagen, das würde ich auch so machen. So einen würde ich mir auch suchen, ja, der wirklich einfach was auf dem Kasten hat, der stabil dasteht, der einen glatten Lebenslauf hat und so weiter. Jesaja lebt auch in einer interessanten Zeit. In einer Zeit, in der die glorreichen Zeiten des Volkes unter David und Salomo vorbei sind. Nach Salomo gab es eine Reichsteilung in Nord und Süd und die Könige, die kamen, haben ihren Job eigentlich konsequent immer schlechter gemacht, von König zu König, über viele Jahre bis Jahrhunderte. Die Entscheidungen, die die Politik traf, hatten immer weniger mit Gott zu tun, sondern immer mehr mit politischen Maßstäben. wo sie guckten, wie sie in der Weltpolitik zurechtkamen. Es gab eine Weltmacht, die Assyrer, die waren eine wahre Bedrohung für das Volk. Und die kleineren Völker der damaligen Zeit mussten sich überlegen, entweder werde ich Vasall der Assyrer oder ich habe ein Problem, weil die Assyrer können mich ganz einfach überrennen. Und trotzdem hatte das Volk Israel, das Volk Juda immer noch dieses Selbstbewusstsein, wir sind Volk Gottes, wir sind erwähltes Volk und uns kann niemand was. Und tatsächlich gab es eine Art sozialen Frieden, einigermaßen zumindest, und ein halbwegs stabiles System, das schon seit Jahrhunderten funktionierte. Wir wissen heute, alles steuerte auf den Untergang zu. Aber das wussten die Menschen damals nicht. Und so haben sie so vor sich hingelebt. Jesaja lebt in einer Zeit, in der es den Menschen halbwegs gut geht, dem Land halbwegs gut geht und ihm selber ganz besonders gut geht. Das ist Jesaja. Und trotzdem hat er als einer der ersten so diese Erkenntnis, irgendwie steuert das Ganze hier in eine schlechte Richtung in unserem Land. Und deswegen fängt er an zu predigen und anzuprangern, ohne von Gott berufen zu sein. Er fängt einfach damit an, Reden zu halten, wo er sagt, wir müssen umkehren, wir müssen Dinge ganz anders machen. Und irgendwann hat er dann eine Vision, eine sehr berühmte Vision, und dafür möchte ich euch vorlesen aus Jesaja 6. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hochaufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Dann hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Hier machen wir mal eine kleine Pause, weil mich wundert's bei der Geschichte von Jesaja gar nicht, dass er sagt, alles klar, ist ein Auftrag von Gott, auf geht's. Denn Jesaja fühlt sich vorbereitet, er ist gut ausgebildet, er hat den Glauben, er hat einen starken Glauben und es ist ihm in seinem Leben vermutlich noch nie irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Es ist also gar kein Wunder, dass er im Gegensatz zu Jona oder Mose einfach sagt, ja okay, mach ich. Muss ich gar nicht sehen, wird schon was Gutes sein. Aber er hat nicht damit gerechnet, was es ist, was Gott von ihm will. Er unterschreibt den Vertrag, er kauft das Auto, er macht mit und erfährt dann, was es eigentlich bedeutet. Und hört euch an, was es bedeutet. Er, also Gott, sagte, geh und sprich zu diesem Volk, hört nur zu, doch kommt nicht zur Einsicht. Seht nur hin, doch erkennt nichts. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen. Es soll mit seinen Augen nicht mehr sehen und mit seinen Ohren nicht mehr hören. Sein Herz soll nicht zur Einsicht kommen. Es soll sich nicht ändern und nicht wieder heil werden. Ich fragte, Herr, wie lange soll das so bleiben? Er antwortete, bis die Städte verödet und unbewohnt sind und die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, dann wird das Land einsam und verlassen daliegen. Selbst wenn noch ein Zehntel darin übrig bleibt, wird das Land wieder kahl gefressen. Es geht ihm wie einer gefällten Eiche oder Terebinte. Sogar die Triebe, die aus dem Stumpf wachsen, werden wieder abgefressen. Doch der Stumpf bleibt. Er ist wie ein heiliger Same, aus dem Neues wächst. Traumberufung, oder? Sowas will man doch hören gerne. Was ist der Auftrag für Jesaja? Der Auftrag ist, du sollst den Untergang predigen. So wie Jona. Aber im Gegensatz zu Jona sollst du keinen Erfolg damit haben. Du sollst predigen und nichts soll sich ändern. Verstockung, Stichwort Verstockung, könnte man auch viel drüber reden. Jesajas Botschaft soll nichts ändern bei den Menschen. Sie sollen nicht umkehren, sie sollen nicht gerettet werden. Was ist das denn bitte? Das Scheitern ist von vornherein in dem Auftrag mit inbegriffen. Und das ist komisch für Jesaja, denn Jesaja ist bisher noch nie gescheitert. Er ist Musterschüler. Und jetzt bekommt er den Auftrag, du sollst scheitern mit dem, was ich für dich als Auftrag habe. Und ich glaube, Jona und Mose wären lange über alle Berge gewesen. Die hätten Gott gar nicht ausreden lassen. Die ersten Sätze hätten gereicht und sie hätten gesagt, tschüss, nicht mit mir. Aber Jona hängt in der Sache, Jesaja, steckt in der Sache drin. Ja, er hat unterschrieben. Er hat gesagt, sende mich, ich mach das. Und er fährt jetzt, was es ist. Er hängt mit drin. Und es kommt genau so. Jesaja predigt. Er predigt sich ein Wolf. 39 Jahre lang predigt Jesaja. Und es wird alles immer schlimmer. Die Könige werden immer schlimmer. König Ahas, an dem arbeitet er sich kräftig ab, verschenkt Teile des Tempelschatzes, der Gott geweiht ist, an die Assyrer, um sich einzuschleimen. Er verändert den Tempelkult, weil die Assyrer sagen, das gefällt uns noch nicht so ganz, passt das mal ein bisschen auf unsere Bedürfnisse an. Er agiert aus Feigheit und lässt den Glauben hinten anstehen. Und tatsächlich, der Untergang kommt, aber nicht zu Lebzeiten von Jesaja. Er kommt weit nach Jesaja. Innerhalb seines Lebens, seiner Wirkzeit geht das Nordreich unter, wird überfallen und eingenommen. Aber das Südreich mit Jerusalem, da wo Jesaja wirkt, da gibt es scheinbar überhaupt gar keine Veränderung, egal was er sagt. Über 100 Jahre nach Jesaja kommt dann der Untergang. Und ich glaube, das ist es, was der tiefe Schmerz im Leben von Jesaja ist. Der tiefe Schmerz bei ihm ist, es ist egal, was ich sage, es ist egal, was ich tue, es wird sich gar nichts ändern. Und das ist das Gegenteil von dem Lebensentwurf, der Jesaja eigentlich zugedacht war. Als elitärer Musterschüler, da wirst du ausgebildet, um so zu agieren, dass sich was verändert. Aber bei ihm soll sich nichts verändern. Das ist das Gegenteil von Erfolg. Du ackerst und machst und es ändert sich einfach gar nichts. Es ist das Gegenteil von einem Lebenssinn. Und wahrscheinlich wird sich Jesaja irgendwann gefragt haben, wofür gebe ich hier eigentlich gerade mein Leben her? Was soll das? Es ist keine Tankstelle in Sicht. Er hat das Auto gekauft, aber er hat keine Tankstelle, um es bewegen zu können. Wer in den letzten beiden Wochen gut aufgepasst hat, weiß, auch bei Jona und Mose gab es einen tiefen Schmerz in ihrem Leben. Und es gab aber auch die große Heilung dieses Schmerzes. Was ist jetzt also die große Heilung bei Jesaja? Und ich muss es euch sagen, ich weiß es nicht genau, denn davon steht da nicht wirklich was. Aber es gibt Spuren. Es gibt Spuren davon, wie Jesaja damit umgegangen ist und was er daraus gemacht hat. Und das trägt die Handschrift einer Heilung in seinem Leben. Denn wenn wir heute uns fragen, was ist denn das Vermächtnis von Propheten Jesaja? Was ist das Wesentliche seiner Botschaft? Dann ist da ganz viel Untergang drin. Ja, das war ja sein Auftrag. Aber es gibt drei Themen, die Jesaja extrem wichtig sind und die in seiner Botschaft immer wieder auftauchen. Erstes Thema, die sogenannte Resttheologie. Also das, wovon Gott hier spricht, von dem Baumstumpf. Der Baum wird abgehackt. Aus dem Baumstumpf wachsen Triebe, die werden auch wieder abgefressen. Aber in diesem Stumpf steckt ein Same, aus dem etwas Neues entstehen wird, ein heiliger Same. Es gibt einen Neuanfang. Und Jesaja konzentriert sich sehr auf diesen Neuanfang. Und er sagt, ja, der Untergang wird kommen. Ja, es wird viel Verzweiflung, viel Dunkelheit geben. Aber Gott wird einen Neuanfang schenken. Sein zweites großes Thema ist Zion. Ja, Zion, der Berg in Jerusalem, und die Leute sagten, da wohnt Gott. Und Jesaja sagt, nein, da wohnt Gott nicht, sondern es ist ein Ort, an dem er uns begegnet, an dem er gegenwärtig ist in unserem Leben. Und sie können uns Jerusalem nehmen, sie können uns diesen Berg wegnehmen, sie können alles dort kaputt machen, aber die Orte von Gottes Gegenwart in unserem Leben werden bleiben, denn Gottes Gegenwart lässt sich nicht zerstören von egal wem. Jesaja war der Erste, der das dachte, dass Gottes Zuhause auf der Erde kein geografischer Ort ist, sondern ein Ort, der unabhängig ist von einem Berg. Ganz spannender neuer Gedanke. Und das dritte große Thema seines Lebens ist Glauben. Und er war auch hier Pionier. Er war einer der Ersten, die unter Glauben, an Gott glauben, damit nicht verbunden haben, dass wir Gesetze befolgen und dass wir für wahr halten, was Gott so sagt und dass es ihn gibt, sondern er meinte damit ein tiefes Vertrauen auf Gottes Rettung in einer Welt, die überhaupt nicht danach aussieht. In einer Welt voller Untergang, auf Gottes Rettung zu vertrauen. Das war für ihn Glaube. Und im Ernst, vielleicht kann es mir jemand von euch erklären, wie jemand mit diesem Auftrag, mit dem Auftrag, du sollst Untergang predigen, es soll nichts bewirken, die Menschen sollen verstockt sein, wenn einer mit diesem Auftrag so eine Botschaft hinterlässt für die Nachwelt. Nämlich, es gibt immer wieder einen Neuanfang. Gottes Gegenwart in unserer Welt ist unzerstörbar und Glaube bedeutet, auf die Rettung zu vertrauen. Aus all diesen Punkten heraus leuchtet mir Jesus entgegen. Denn Jesus, es ist ja Jesus' Botschaft von allem, was er gesagt und getan hat. Es ist dieses, es gibt einen Neuanfang, Gottes Gegenwart in unserem Leben bleibt, ist da und bleibt da. Und Glaube bedeutet, auf Rettung zu vertrauen. Und so haben dieses Vermächtnis, diese Botschaft, haben die Schüler von Jesaja übernommen. Und in den zweiten und den dritten Teil des Jesaja-Buches, da können wir lesen, was die Schüler von Jesaja daraus gemacht haben, aus dieser Botschaft von Jesaja. Und sie haben, als der Untergang gekommen war, mussten sie keinen Untergang mehr predigen. Und dann haben sie angefangen, diese Heilsbotschaft zu verkünden, diese Rettungsbotschaft zu verkünden den Menschen, die völlig niedergeschlagen waren. Und in dieser Zeit sind die sogenannten Gottesknechtslieder entstanden. Eins davon haben wir gerade in der Lesung gehört. Die Gottesknechtslieder handeln von einem ominösen Knecht, wo nicht gesagt wird, wer das ist, der für uns leidet, der Schuld auf sich nimmt, der erträgt, was wir ertragen müssten. Es ist die Symbolik von, da ist jemand, der leidet für uns, damit wir gerettet werden. Und es gibt keinen Namen für diesen jemand, weil Jesus Christus lebte erst gut 700 Jahre später. Aber Jesaja und seine Schüler haben Jesus erkannt, ohne ihn zu kennen. Und dafür hat Jesaja in dunkelsten Zeiten die Grundlage gelegt mit seiner Botschaft. Und ich glaube, das ist die große Heilung in Jesajas Leben. Ja, es ist der tiefe Schmerz, dass das, was er tut, nichts bewirkt, dass er nicht erleben darf, was dabei rauskommt. Aber die große Heilung ist, dass er verstanden hat, meine Hoffnung liegt nicht in diesem Leben. Ich muss nicht in diesem Leben meine Hoffnung erfüllt sehen, sondern die Hoffnung geht über mein Leben hinaus. Die Hoffnung an einen guten Gott, auch wenn alles anders aussieht als das, geht um mein Leben hinaus. Und deswegen konnte er sich konzentrieren auf dieses kleine Fünkchen Licht in der Botschaft, die Gott ihnen ausrichten lässt. Ganz viel Untergang, Vernichtung, Dunkelheit. Aber da ist dieses kleine bisschen, dieser kleine Neuanfang, der möglich ist. Und darauf hat er sich konzentriert, weil er wusste, dass er in seinem Leben viel Dunkelheit sehen wird, aber dass das Licht über sein Leben hinausgeht. Jesaja hat Jesus begriffen. Über 700 Jahre, bevor der gelebt hat. Er war also zeitlich ganz weit weg von Jesus, so wie wir zeitlich ganz weit weg von Jesus sind. Und es ist auch bei uns so, dass Gottes Ruf uns nicht unbedingt auf Rosen bettet. Und das, was Gott in unserem Leben tut und zu was er uns herausfordert, ist nicht leicht, ist oft nicht leicht. Viele schrecken davor zurück. Und manchmal ist es echt unvorstellbar hart, was Menschen auf dem Weg der Nachfolge ertragen müssen. Und Gott wirft ganz oft unsere Lebensentwürfe um. Das, was vielleicht wir oder unsere Eltern oder sonst wer für uns geplant haben. Und wenn das passiert, ist es wichtig, dass wir an Jesus festhalten, an diesem kleinen Funken Licht. Und dass wir verstehen, dass Hoffnung über uns und unser Leben hinausgeht. Hoffnung ist unabhängig davon, wie mein Leben aussieht. Und auch da unabhängig davon, was noch alles kommen wird in meinem Leben. Und wenn Jesaja auf Jesus schauen konnte, ohne einen Namen für ihn zu haben, ohne ihn überhaupt zu kennen, dann schaffen wir es ja vielleicht auch. Und darum lerne ich von Jesaja, mein Leben muss nicht perfekt sein. Mein Leben muss nicht mal gut sein. Und es muss nicht so sein, wie es geplant war, um ein Leben für und mit Gott zu sein. Gott, der für immer unsere Hoffnung und unsere Rettung ist. Es geht bei Hoffnung nicht um unsere Pläne und Ideen. Es geht um Gottes Pläne und Ideen und daran festzuhalten, dass er gut ist, auch wenn es nicht danach aussehen mag. Und darum, lass uns auf Jesus sehen. Amen.